die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Nicht wahr? Wer sein Losungsbüchlein aufmerksam liest, der sieht jeden Sonntag so einige Texte angegeben. Und darunter ist auch der empfohlene Predigtext. Predigtexte sind da keine Gesetze der Meder und Perser, aber doch sehr sinnvoll. Es gibt auch eine neue Predigtreihe in der evangelischen Kirche in Deutschland seit einiger Zeit. Und das Besondere daran ist, dass endlich wieder mal bewährte Abschnitte aus dem Ersten, aus dem Alten Testament aufgenommen worden sind. Warum? Weil der theologische Wellenschlag sich wieder gewendet hat hin zum Ersten Testament. Es ist ganz traurig, sagen zu müssen, dass das Alte Testament in der theologischen Forschung und Wertschätzung oft gesunken ist. Es gab einen Professor für Altes Testament, der gesagt hat, das Alte Testament ist over. Und das habe ich nie geglaubt, werden wir niemals glauben und das ist auch nicht so. Und wir müssen auch nicht immer so die Wellenschläge der theologischen Richtungen und Windbewegungen beobachten, sondern einfach, wie die Reformation sagt, beim Wort bleiben. Und wir werden heute sehen in diesem Kapitel 4 im ersten Mosebuch, welche aktuellen Bezüge dieser Bericht für uns heute hat. Adam hatte mit seiner Frau Eva geschlafen. Sie war schwanger geworden und gebar Kain. Da sagte sie, ich habe einen Mann erworben, Jahwe. Danach bekam sie seinen Bruder Abel. Abel wurde ein Schafhirte, Kain ein Landwirt. Nach geraumer Zeit brachte Kain vom Ertrag seines Feldes Jahwe ein Opfer. Auch Abel brachte ihm eine Opfergabe, das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Jahwe sah freundlich auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und seine Opfergabe achtete er nicht. Da geriet Kain in heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Jahwe fragte ihn, warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn? Dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, da liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir. Du aber musst es sein, der über sie herrscht. Doch Kain sprach seinen Bruder an, und als sie auf dem Feld waren, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Da sagte Jahwe zu Kain, wo ist dein Abel, dein Bruder? Der entgegnete, ich weiß nicht, bin ich etwa sein Aufpasser? Was hast du da getan, erwiderte Gott. Hörst du nicht das Blut deines Bruders aus dem Ackerboden zu mir schreien? Verflucht sollst du sein, verbannt vom Ackerboden, denn du hast ihn mit dem Blut deines Bruders getränkt. Wenn du ihn künftig bebaust, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Als ruheloser Flüchtling wirst du auf der Erde umherirren. Da sagte Kain zu Jahwe, diese Strafe ist zu schwer für mich. Ich werde sie nicht ertragen können. Du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und auch vor dir muss ich mich verstecken. Als ruheloser Flüchtling werde ich umherirren und jeder, der mich findet, kann mich erschlagen. Nein, erwiderte Jahwe, ich ordne an. Wer Kain erschlägt, wird siebenfach bestraft. Und er machte ein Zeichen an Kain, damit niemand es wagen würde, ihn zu erschlagen, wenn er ihm begegnete. So verließ Kain die Nähe Jahwes und siedelte sich östlich von Eden an, im Land der Heimatlosigkeit in Nod. Lieber Herr, segne uns dein gutes Wort, öffne Himmel und öffne unsere Herzen und rede du, zeige uns den Weg zum Frieden. Amen. Liebe Gemeinde, über den Ursprung des Bösen haben sich viele Köpfe schon Gedanken gemacht, viele Philosophen, auch Politiker und auch Literaten. Aber Gottes Wort hier gibt uns die entscheidende Antwort. Das Böse kommt von dem einen Bösen, dem Diabolus, dem Durcheinanderwerfer, der dieses Böse leider in die Herzen der Menschen stößt, sodass es aus dem Herzen wieder herauskommt. Wie Jesus sagt, Markus 7, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Damit ist die alte Frage, ob der Mensch gut ist, aus biblischer Sicht entschieden und beantwortet. Nein, er ist von Natur aus nicht gut. Er kann es sogar gar nicht sein. Und darum ist jeder Mensch erlösungsbedürftig. Paulus sagt, alle Menschen haben gesündigt und können darum den Ruhm vor Gott nicht vorweisen, den sie bei ihm haben sollten. Die Genesis zeigt uns, wie alles angefangen hat. Kaum hat der Sündenfall stattgefunden, kommt es schon zum ersten Mord. In diesen Tagen haben wir von Massenhinrichtungen in Afghanistan durch die Taliban gehört. Wie schrecklich. Gott erbarme dich und rette die noch bedrohten Menschen. Aber woher kommt solche maßlose Bosheit? Hier bei Kain hat es begonnen. Es ist die blanke Gottlosigkeit. Wo kein Glaube an den lebendigen Gott ist, da ist auch keine wahre Gottesfurcht. Da ist dann auch keine Barmherzigkeit, keine Menschlichkeit, keine Gnade. Da ist dann kein Respekt und keine Toleranz. Das böse Herz eines Menschen kann nur durch Wiedergeburt, nur durch den Heiligen Geist erneuert werden, nicht durch politische oder moralische Appelle allein. Das sehen wir heute. Das Beispiel ist der Antisemitismus. Wie viel wird gefordert und wir treten ein gegen Antisemitismus und gegen Hassrede und dies und jenes im Netz und es geht gerade weiter. Die moralischen Appelle verhallen. Es braucht den Heiligen Geist, der unser Herz von Neuem schafft. Dann kommen auch bessere Worte über die Lippen. Abel opfert Gott wohlgefällige Gaben, kein eigenwillige, nicht wohlgefällige. Abel geht den Heilsweg, Kain einen eigenen Weg. Viele Ausleger nennen das schon den Anfang von Religion, einen religiösen Weg, einen eigenen religiösen Weg. Wozu Blutopfer? Ein paar Getreideähren tun es doch auch, ein paar Dickrüben, ein paar Kartoffeln tun es doch auch, nicht wahr? Denken heute nicht viele auch so? Abel wird gesegnet, Kain nicht. Der Neid bricht aus und er schlägt ihn. Hinter dieser Gewalttat steht die üble Meinung bis heute. Wenn der Gerechte endlich aus der Welt geschafft ist, dann geht es uns Gottlosen deutlich besser. Wirklich? Wenn die Juden mal beseitigt sind und dann die Christen beseitigt sind, dann kommt das Reich der weißen Rasse und der Herrenmenschen. Kennen wir diese Sprüche? Manche Ausleger sehen hier schon den Beginn der Religionskriege. Statt dass Kain Gott fragt, Herr, was habe ich beim Opfern falsch gemacht, hilf mir es besser zu machen, erklärt er dem gerechten Abel den Krieg. Liebe Geschwister, die Wahrheitsfrage in Sachen Weltreligionen wird nicht durch Religionskriege entschieden, nicht durch Selbstmordattentate oder Raketen, sondern indem jeder Mensch in sich geht und aufrichtig nach der Wahrheit sucht. Bis dahin gelten Toleranz, Respekt, Achtung und friedliches Zusammenleben. Das sagt der Heilige Geist. Die Juden, die Zigeuner, die Farbigen, die Homosexuellen, die Kriegsgefangenen, die bekennenden Pfarrer, die Christen, das sind unsere Feinde. So lautet der Mordruf der Nazis. Und das Ergebnis war welches? Über 60 Millionen Tote nach dem Zweiten Weltkrieg, darunter über 6 Millionen unserer jüdischen Freunde und Freundinnen. Herr, erbarme dich. Kain hat sich wiederholt im Lauf der Geschichte und wird sich wahrscheinlich weiter wiederholen. Solche Vernichtungsfantasien gibt es im sogenannten sozialdarwinistischen Denken. Sie wissen, Charles Darwin war der Erfinder dieser Evolutionstheorie, wiewohl die alten griechischen Philosophen sie ja auch schon hatten, die heidnischen. Wer mir im Weg ist, den räume ich beiseite. Das sagt ja auch diese verkehrte Evolutionstheorie, der Stärkere könne sich nur behaupten, wenn er den Schwächeren aussterben lässt. Der Schwache muss weg, damit der Starke noch stärker wird. Indem er ihn beiseite räumt, frisst, tötet, mach es doch wie die Löwen, willst du überleben, frisst die Gazelle. Kein Wunder haben Evolutionstheoretiker den Menschen wo angesiedelt? Ganz unten beim Tier. Der Mensch sei nichts anderes als ein Abkömmling aus dem Tierreich. Während Psalm 8 was sagt? Gott macht den Menschen wenig niedriger als die Engel. Gottes Wort siedelt den Menschen als Ebenbild weiter oben an, ziemlich oben, wenig niedriger als die Engel. Das ist unser Stand. Welch ein Unterschied. Schöpfungsmäßig sind wir Ebenbilder, aber leider mutierten manche Tyrannen zu Tieren. Schrecklich, wenn das Ebenbild zum Zerrbild wird. Der Begriff des Tieres wird in der Offenbarung für jene Gewaltherrscher gebraucht, die in völliger Gottlosigkeit über Leichen gehen. Zu allen Zeiten wussten Menschen, dass sie Frieden mit Gott brauchen. Auch Kain und Abel schon. Der Sündenfall war im Bewusstsein der ersten Menschen vorhanden. Also brachten sie ein Opfer. Dieses bedeckte und verdeckte die Sünde vor den Augen Gottes. Le Kapir, hebräisch, heißt bedecken. Und Kafara ist die Bedeckung. Und das ist das Wort, was hier steht. Und daher der Feiertagsname Yom Kippur, Tag der Bedeckung. Aber es war heilsgeschichtlich nur eine Bedeckung. Erst durch Jesus bekamen wir die höherwertige, endgültige Erlösung. So ist die Bedeckung im Alten Bund ein typologisches Geschehen, so sagt man es auslegungsmäßig. Das heißt, ein Typus auf Jesus hin. Das Lamm, das Abel opfert, ist ein prophetisches Bild schon auf das Lamm Gottes, das der Welt Sünde eines Tages ganz hinwegtragen wird. Gott Lob und Dank gibt es das Kreuz. Wie Reinhard Bonke gesagt hat, dort macht Gott aus dem Minus unseres Lebens ein dickes, großes Plus. Und ich möchte heute das Kreuz Jesu ganz groß machen über der Bosheit aller Menschen und der Geschichte. Denn es gibt keine Bosheit, die so schwer und groß wäre, dass Gott sie nicht vergeben könnte. Er tut das, wenn wir zu ihm kommen. Er hätte auch dem Judas vergeben, wenn er gekommen wäre. Er hat dem Petrus vergeben, weil er gekommen ist, seine Verleugnung. Denn das Blut von Jesus, Christus, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde, steht hier, aller Sünde. Und wenn jemand da ist, der sagt, aber ich habe etwas angestellt, das ist so schwer, darüber darf ich mit niemand reden, ob mir Gott das vergeben kann, er wird dir vergeben, wenn du ihn darum bittest. Und Gottlob ist es eine endgültige Erlösung durch Jesus. Im Hebräerbrief heißt es, ein für alle Mal. Was lehrt uns das Drama von Kain? Vier kurze Impulse. Erstens, komme rechtzeitig zum Frieden mit Gott. Und das Böse hat keine Macht mehr über dich. Kain hatte keinen Frieden mit Gott, das spüren wir. Daher griff er zur Gewalt. Wer zur Gewalt greift, unterliegt einer Illusion, nämlich, es würde besser dadurch und es wird alles bloß noch schlimmer. Wie viele Täter haben sich erst in ihrer Gefängniszelle bekehrt, als der Heilige Geist zu ihnen sprach? Hätten sie diese Umkehr nicht auch früher haben können? Doch. Daher komme rechtzeitig zum Frieden mit Gott. Tue nichts, was du hinterher bereuen musst. Das Zweite, wir sollen getrost fromm sein. Ich liebe dieses Wort. Hier steht das in der Luther-Übersetzung. Ein altes, aber hochaktuelles Wort. Das Wörterbuch sagt, was fromm bedeutet. Und da bin ich richtig froh geworden. Fromm heißt geradlinig, aufrecht, ehrlich, charaktervoll, höflich, vornehm, selbstbeherrscht, vorbildlich. Wie kommt es, dass manche Leute das Wort fromm mit einem Geschmäckle versehen? Zu Unrecht. Es wäre besser, solche Spötter wären auch fromm, wie das Wörterbuch hier sagt. Gott sagt, wir sollen über die Sünde herrschen. Also traut Gott uns zu, dass wir uns für das Gute und gegen das Böse eigenständig durch eine Willensentscheidung entscheiden können. Sage niemand, ja, meine Gene, so bin ich halt geerbt, mein Vater war schon so, meine Mutter war schon so, und habe die falschen Lehrer gehabt, die falschen Freunde. die haben mich zum Rauchen, Saufen, Trödeln verführt und so weiter. Klar, dieses Milieu gibt es, aber wir können Nein sagen. Was sagt Paulus? Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Lassen wir uns nicht irritieren, wenn über uns Fromme gescholten, geschimpft, gestichelt wird. Und wenn gelästert wird, naja, die Frommen sind halb rechts, dann antworte ich oft nein. Wir sind weder links noch rechts, schon gar nicht unten, aber immer ganz, ganz oben. Beim König aller Könige. Und unser Kreuzchen haben wir schon längst gemacht. Unsere Partei heißt Reich Gottes. Ganz oben. Wir gehen getrost den schmalen Weg, weil wir wissen, wohin der Breite führt. Die Sintflut-Generation hat über Noahs fromme Familie geschimpft, bis die Flut kam und sie es bereut haben, dass sie nicht auch fromm geworden sind. Dann war klar, wer auf der richtigen Seite stand. Ich möchte heute mal sagen, von der Bibel her gesehen, fromm sein ist in, fromm sein ist modern, fromm sein ist unserer Gesellschaft wohltuend. Pfarrer Otto Rieker, der die Bibelschule Adelshofen gründete, sagte einmal, sei ganz getrost fromm. Dritter Impuls, Gott spricht seelsorgerlich zum schuldigen Kain. Wie wohltuend in diesem düsteren Drama Gott redet. Gott verfällt dich in Schweigen nach dem Motto, da schau, was du angerichtet hast, jetzt schau, wie du zurechtkommst. Gott lässt ihn nicht laufen. Gerade dem Schuldigen gilt sein Heimruf. Wo ist dein Bruder Abel? Die Frage ruft jetzt zur Besinnung, ruft zur Verantwortung. Jesus suchte die Zöllner und Sünder. Dem Schuldigen, Schächer am Kreuz, spricht dazu, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Der gute Hirte sucht das verlorene Schaf, und zwar nicht nur drei Nächte, sondern bis er es gefunden hat. Der schuldige Onesimus bekehrt sich bei Paulus und kehrt zurück zum Arbeitgeber Philemon als neuer Mensch. Was ist das für eine wunderbare Seelsorgearbeit, die der Apostel im Gefängnis geleistet hat? Vergebung und Wiederherstellung, Heilung und Neuanfang sind immer Gottes Absichten, liebe Geschwister, wenn wir etwas an die Wand gefahren haben. Daher braucht es vermehrt Seelsorge für die Schuldigen. Und ich betone heute die therapeutische Seelsorge. Sie ist manchmal mit einer Beichte nicht getan, sondern wir müssen das Problem selber therapeutisch bearbeiten, dass es nicht wieder geschieht. Wir brauchen eine befreiende Seelsorge, wo eine okkulte, spiritistische Belastung vorliegt. Wir brauchen Seelsorge an rehabilitanten Menschen, die aus Suchtkrankheiten herauskommen, aus Alkohol, Drogen, Nikotin und allen möglichen Süchten. Wir brauchen wieder eine begleitende Seelsorge, nicht bloß ein Gespräch, sondern auch nach Jahren schauen und fragen, wie geht es dir, damit die Menschen, die gefallen sind, auch wieder in die Gesellschaft zurückkehren können, integriert werden können, rehabilitiert werden können. Und jetzt, liebe Geschwister, möchte ich wieder den Wunsch erfüllen, den viele Predigthörer mir sagen, bitte, bleib nicht bei der Theorie, komm zur Praxis. Billy McFetridge ist ein nordirischer Terrorist. Ja, Sie haben recht gehört. 7 Jahre lang Totschlag, Beihilfe zum Mord, Bombenanschläge, Raubüberfälle. Der Anklagekatalog ist 58 Punkte lang. 1980 schließen sich die Gefängnistore hinter ihm. Der Terror und das Töten war sein Alltag. Doch der Gefängnisseelsorger erzählte ihm von Gott. Billy beginnt das Bibellesen und Beten in seiner Zelle. Er erkennt, dass Jesus ihn liebt, trotz seiner Verbrechen. Er schreibt, in einer Nacht 1981 kniete ich mich in meiner Zelle im Crumlin Road Gefängnis hin und bat Jesus, in mein Leben zu kommen und mir meine Schuld zu vergeben. Billy wird zu 152 Jahren verurteilt, von denen er 12 absitzen muss. Sein Geständnis wurde ihm angerechnet. Er belegt einen Fernkurs am London Bible College. 1987 ist er frei. Er wird Gefängnisseelsorger. Heute predigt er in Schweizer Gefängnissen, weil er eine Schweizer Frau geheiratet hat. Er predigt dort von der Liebe Gottes in Schulen und Vorträgen, wie aus einem Mörder ein Mann Gottes wurde. Ist das ein Wunder? Es ist ein Kain, der durch Geisterfüllung von Neuem geboren worden ist und ein völlig neuer Mensch geworden ist. Das ist möglich. Und was ist Billys Rat für Nordirland für den dortigen Konflikt? Er schreibt, dass die Menschen erfahren können, allein Vergebung macht es möglich, Schmerz und Hass zu überwinden. Ich glaube, dass Jesus die Lösung für Nordirland ist, so wie er die Lösung für mein Leben und das Leben vieler ehemaliger Terroristen war. Und wer wissen möchte, wo ich die Story her habe, das ist aus der Sendereihe Fenster zum Leben. Ihr kennt vielleicht das Programm, das Schweizer Programm, und darin kommt diese Sendereihe Fenster zum Leben, in der Menschen berichten, wie sie vom Unglauben zum Glauben, aus Verlorenheit zur Rettung gekommen sind. Ich liebe diese Sendereihe. Schade, dass wir das Programm derzeit nicht bekommen können. Und diese Lebensberichte wurden herausgegeben in kleinen Büchlein, die Sie erwerben können. Er sagt hier, Jesus ist die Lösung für Nordirland. Ist er auch die Lösung für unser Land? Es ist so. Ist er auch die Lösung für Afghanistan? Es ist so. Auch für Nordkorea und China? Er ist es. Und ich habe eine stille Vermutung, liebe Geschwister. Es geht alles drunter und drüben in Afghanistan, aber der Herr ist mittendrin. Und diese große Not wird Erweckung auslösen. Die ist nämlich schon längst im Gange, sagen viele Geschwister, Missionare und Beter. Offenbar braucht es solche Katastrophen, damit Menschen zu Gott schreien und merken, die alte Religion hilft uns nicht. Wir brauchen einen besseren, wir brauchen Jesus als unseren Erlöser. Ja, dieser Rat von Billy ist auch ein Rat für die Taliban und für die IS und für die Al-Qaida und für die Leute im Panjshir-Tal. Ich meine, wir müssen weiter beten für Erweckung unter diesen Terroristen. Vierter Impuls. Kains Antworten zeigt zunächst Trotz. Und so ist der natürliche Mensch. Wenn er was verbockt hat, ich war es doch nicht, der war es da drüben und ich kann nichts dafür, bin halt so. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Gleichgültigkeit, Empathielosigkeit, Achselzucken. Wie jener Nazi-Terrorist Breivik in Schweden, der auf der Insel Utøya 77 junge Menschen ermordet hat und bis heute seine Untat bis heute nicht einsieht und nicht bereut. Wie abgebrüht muss ein Mensch sein? Mensch oder Tier? Wenn er sich nur für den Heiligen Geist öffnen würde, beten wir für ihn, dass der Heilige Geist sein dunkles Herz erleuchtet. Gleichgültigkeit, Empathielosigkeit, Achselzucken. Und jetzt kippt er keinen auf die andere Seite. Erst die Gleichgültigkeit und jetzt kommt das Selbstmitleid. Ach, die Strafe, lieber Gott, ist doch zu schwer, als dass ich sie tragen kann. Erst töten und dann Katzenjammer. Erst sündigen und dann hinterher übertreiben. Für sich hat er Mitleid, für seinen toten Bruder nicht. Immer noch keine Reue, keine Buße, kein Schrei, Gott sei mir Sünder gnädig. Warum? Solche Menschen geben wir an Gott ab und bitten ihn, dass er mit ihnen zurechtkommt. Und liebe Geschwister, er wird es. Gott kann das. Er kommt mit ihnen zurecht. Aber nun sehen wir hier, dass Gott ihm Gnade erweist, und zwar eine vorlaufende Gnade, indem er ihn schützt vor Blutrache. Oft wird er gefragt, wo kommt die Frau von Kain her? Liebe Freunde, die Frage hat mich noch nie beunruhigt. Wenn Adam und Eva tatsächlich rund 900 Jahre geworden sind, was ich für möglich halte, ich glaube, dass die Schrift keine Fehler mitteilt, dann gab es mehr Kinder als Kain und Abel. Und dann gab es schon Generationen auch danach. Also es hat auf jeden Fall mehr Menschen gegeben als Kain und Abel. Natürlich gab es schon andere Menschen, die dazu imstande waren, Blutrache zu üben. Deswegen der Schutz Gottes. Gott schützt ihn in einem Zeichen. Was war das für ein Zeichen? Die Bibelausleger haben gerätselt, es steht nicht im Text. Was kann es sein? Und manche Maler der christlichen Kunstgeschichte haben auf den Rücken des Kain ein Kreuz gemalt. Und nicht zu Unrecht. Und nicht zu Unrecht. Ein Kreuz, weil Gott eine Hoffnung hat. Alle Kaine dieser Welt, der Geschichte, dieser Erde haben eine Lösung, eine Hoffnung, das ist das Kreuz, der Schuldabladeplatz der Sünde. Kains Trotz ist eine Warnung, verkriech dich nicht in deine vermeintlich reine Weste, nicht auch nicht in Stolz und Selbstmitleid, ist nicht die Lösung, sondern tritt in das Licht des Herrn und sage, Herr, ich habe gesündigt, vergib mir, hilf mir, lass mich meinen Schaden wieder gut machen können, soweit ich kann. Nun, dieser Bericht hat natürlich viele, viele aktuelle Bezüge, keine Abtreibung, denn gerade die nicht geplanten Kinder sind die süßesten. Keine Tötung von kranken Menschen im Alter, auch keine Selbsttötung, mag die Krankheit noch so schwer sein. Wir haben keinen Umgang mit Waffen, auch nicht heimlich. Keine Faust, sondern wir weichen dem Konflikt aus. Keine Gewalt der Worte, sondern konstruktive Gespräche. Wir müssen wieder die gute Gesprächsführung mit dem lernen, der eine andere Meinung hat. Wir könnten uns manche Konflikte ersparen. Die Gewalttat bei Kain begann mit den Worten. Keine Beschimpfung, sondern Respekt. Wir entlassen ganz bewusst die finsteren Gedanken, Hass, Neid, Rache, Vergeltung rechtzeitig aus dem Herzen, bevor diese zur Tat schreiten. Die inneren Bitterkeiten werden wir los, wenn wir strategisch entschlossen vergeben. Sie werden sagen, ja, das gelingt mir aber nicht sofort. Ja, das ist auch richtig. Und das weiß auch die biblisch-therapeutische Seelsorge. Das braucht Zeit. Nicht gleich vergeben können ist menschlich. Aber doch nach einer gewissen Zeit wird es möglich, wenn der Schmerz mal ein bisschen nachgelassen hat. So erweist sich Genesis 4 als ein Friedenskapitel, als ein Friedensaufruf. Versöhne dich, vergib deinem Feind, segne deine Gegner, gehe die zweite Meile, lasse Rock und Mantel, suche Frieden und jage ihm nach, denn selig sind die Frieden schaffen. Nicht die vom Frieden reden, nicht die Theoretiker, die Praktiker, die Frieden dort erschaffen, wo er noch nicht ist. Selig sind die Frieden schaffen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wie bei Jesus, unserem Vorbild. Es heißt, welcher nicht widerschallt, da er gescholten wurde, nicht drohte, da er litt. Er stellte es aber dem anheim, der da Recht richtet. Lieber Herr, schaffe du in uns ein reines Herz, prüfe unsere Gedanken und Worte. Mache uns zu Friedensbringer, zu Versöhnern und zu Brückenbauern.